bahnt einen Weg. Und darum geht es ja auch, wenn wir zum Beispiel an Johannes den Täufer denken. Um den soll es heute gehen, beziehungsweise um den Zacharias, der über seinen Sohn Johannes den Täufer einige prophetische Worte sagt. Ja, ich lese mal den Text. Das ist so ein Ausschnitt aus dem Lobgesang des Zacharias. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Ja, sieht ja ganz gut aus. Ja, das ist ein neutestamentlicher Psalm, heute aber nur so einen Ausschnitt daraus. Dieser ganze Psalm wird auch Benediktus genannt, zu Deutsch gepriesen, weil ganz am Anfang heißt es dann auch, gepriesen sei Gott, ne? Und dann kommt ein Lobpreis und dann kommt diese Prophezeiung des Zacharias über seinen Sohn Johannes. Also ein neutestamentlicher Psalm, auch mit prophetischem Charakter. Ja, wir hatten das vorne in der Einleitung gehört, der Zacharias war ein älterer Priester in Jerusalem. Ob er 80 war, weiß ich nicht. Alt ist relativ. Ich hörte mal von einem Missionar in Tansania, der war damals dann 40, der galt im Dorf schon als alter Mann. Ein alter, weiser Mann, weil die Lebenserwartung war nicht so hoch. Und mit 40 warst du schon ein alter, weiser Mann. Und vielleicht war der Zacharias noch gar nicht so alt, ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht war er 50, keine Ahnung. Aber es war trotzdem ein Wunder, ne? Weil die Elisabeth hat ja wirklich kein Kind bekommen, an wem es liegt, weiß man nicht. Und dann auf einmal kam eben der Gabriel ins Spiel, der Engel. Und Elisabeth und Zacharias bekamen dann halt doch noch ein Kind, Johannes, den späteren Täufer. Und während der Schwangerschaft war auch dieses wundersame Ereignis eben, dass Zacharias nicht sprechen konnte. Und dann beim Fest der Beschneidung und Namensgebung dann auf einmal bricht es aus dem Zacharias heraus. Nein, der soll nicht Zacharias heißen. Damals war es üblich, immer den Namen des Vaters zu übernehmen. Nein, nicht Zacharias, Johannes. Das hat der Gabriel gesagt. Da konnte er widersprechen und auch Gott loben, der Zacharias. Und er war ein Zeuge, dass sich Prophezeiung erfüllt. Und da gibt es einige Stellen im Buch Jesaja und auch im Buch Maleachi, wo es dann so heißt, bahnt dem Herrn den Weg. Und es wird ein Wegbereiter kommen, der eben das so verkündigt. Und etliche Jahrhunderte nach Jesaja und Maleachi dann eine Erfüllung dieser Verheißungen. Ja, die Advents- und Weihnachtszeit, auch das ist so ein wichtiges Thema, Verheißung und Erfüllung. Und auch für uns ist das ja immer wieder ein spannendes Thema. Gott gibt uns in seinem Wort manche Verheißungen und Versprechungen und wann erfüllt sich das? Das ist ganz individuell auch immer wieder ganz spannend. Aber ich habe da mal ein Wort von Dietrich Bonhoeffer gelesen, der hat gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Ja, ganz wichtiges Wort, wie wir mit der Bibel umgehen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wir können uns wirklich auf Gottes Wort verlassen. Und manchmal erfüllt er auch unsere Wünsche, aber nicht immer. Ja, und dann lobte der Zacharias Gott, erfüllt vom Heiligen Geist. In Vers 76 heißt es, und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Ja, also im Prinzip so, wie ein aufgeschlagenes Buch, nicht, liegt das Leben des Johannes vor dem Zacharias. Der Vater schaut wie ein aufgeschlagenes Buch, er sieht schon das Leben des Johannes vor sich. Ja, dann beim Predigtvorbereiten dachte ich dann, wie war das denn bei mir? Ich als Vater. Na, und als unsere Kinder geboren wurden, war dann auch vor über 20 Jahren, über 30 Jahren. Und da sah ich dann unsere Babys und dann hatte ich am Anfang ja keine Ahnung, was wird wohl aus diesen Kindern mal werden. Na, dann guckst du, ja, im Laufe des Lebens dann, wenn die sich so entwickelten, hatte man vielleicht schon so kleine Ahnungen, aber so ganz genau, nee. Ne, und dann unsere älteste Tochter, die ist so eine Tüftlerin, die wurde Sprachwissenschaftlerin. Dachte ich, was willst du mit dem Studium denn? Und jetzt arbeitet sie bei Google und tüftelt darum, dass wir die richtigen Antworten bekommen, wenn wir was bei Google anfragen. Ja, die andere Tochter, Andrea, die ist mehr so sehr praktisch unterwegs. Die hat pragmatisch gesagt, ach, ich mache ganz gerne mit Substanzen und was weiß ich. Und die ist Chemielaborantin geworden. Dann der nächste, der Sohn Michael, ist auch wieder so ein Tüftler. Immer so im Wechsel. Erst ein Tüftler, ein Theoretiker, dann Praktiker. Ne? So im Wechsel immer. Der studiert Mathematik. Von mir hat er das nicht. Also höhere Mathematik war am Gymnasium für mich immer so am äußersten roten Linie. Ne? Gerade noch alles so geschafft. Ja, und dann der jüngste Sohn ist auch wieder so praktisch unterwegs. Der ist Hotelfachangestellter. Und keiner wurde Pastor. Ist das nicht fürchterlich? Ein Bruder, ja, genau, aber nicht unsere Kinder jetzt, ne? Genau, ein Bruder von mir der, und ein Cousin. Ne, also unsere Generation so, da gab es auf einmal drei Berufungen. Ne, was weiß ich, der letzte Pastor in der Familie war vor 150 Jahren, hörte ich mal, da gab es mal einen. Ne, ansonsten, also hat sich nicht immer so weiter vererbt, das Amt als Pastor oder der Dienst. Ne? Ja, aber ich bin trotzdem stolz auf unsere Kinder, dass sie alle irgendwo auch ganz gut unterwegs sind. Ja, und dann habe ich beim nochmal nachgedacht, was haben denn wohl meine Eltern über mich gedacht, als ich da ein kleiner Wurm war? War ich auch. Jetzt müsst ihr alle traurig gucken. Ich bin eine Frühgeburt, ich war im Brutkasten die erste Zeit meines Lebens, ne? Und war als Kind ganz schüchtern. Was haben da wohl meine Eltern über mich gedacht? Was aus dem mal wird? Ne? Gut, Schüchternheit habe ich später so ein bisschen überwunden durch Judo-Verein, da habe ich so ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt. Und dann aber als ganz kleines Schulkind, ne, da spielte ich Pastor. Was das denn für ein Kind spielt Pastor? Ne, und zwar hatte ich einen Schulgottesdienst erlebt, war eine gute Predigt, so, das blieb haften, Gott ist dein Freund. Dann bekamen wir alle so ein kleines Heftchen mit Gebeten geschenkt. Ich konnte schon lesen, schon vor der Schule. Und dann habe ich mir so im Zimmer ein Schränkchen so vorbereitet, das Gebetsheft da draufgelegt und dann habe ich Pastor gespielt, ne, so wie ich es in der Kirche gesehen habe. Was haben da wohl meine Eltern gedacht? Naja, aber das hat sich alles dann verloren. Ne, irgendwann wurde auch nicht mehr am Bett gebetet. Ne, so früher beteten noch die Eltern oder die Mutter so am Bett vor dem Schlafengehen. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das hörte irgendwann dann auch auf. Und Ja, ich glaube, meine Eltern konnten bestimmt nicht ahnen, dass ich tatsächlich mal Pastor werden würde. Und die Berufung kam dann auch erst mit 22. Dann hatte erst Industriekaufmann gelernt und dann in der Kirche nebenberuflich angefangen mitzuarbeiten nach meiner Bekehrung. Und auf einmal kam so der Ruf von Gott. Bei Zacharias war das anders. Der sah schon das Baby. Ah, du Kind wirst kein Priester wie ich. Du wirst ein Prophet des Höchsten werden. Ja, und dann wurde er tatsächlich ein Prophet. Ne? Sogar der letzte Prophet Israels, der letzte Prophet des Alten Bundes, des Alten Testamentes. Er wurde der Wegbereiter des Herrn und er stand auch in dieser großen Zeitenwende. Na, für mich ist die Zeitenwende nicht unbedingt die Geburt Jesu, obwohl sie auch auch dafür steht, unsere neue Zeitrechnung. Aber die eigentliche Zeitenwende ist das Kreuz. Nicht? Bis zum Kreuz geht das Alte Testament, der alte Bund, nicht, wo du gerettet wirst durch das Halten der Gebote und durch Opfer, die du bringst, ne, im Tempel. Dadurch wirst du gerettet. Und dann mit dem Kreuz, dann Jesus stirbt am Kreuz, damit ist der neue Bund. Ein für alle Mal hat Jesus sich selber aufgeopfert, ne, damit wir Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben. Und damit beginnt der neue Bund, die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde, die Zeit des Heiligen Geistes. Ne, also, und in dieser Zeitenwende steht auch dieser Johannes der Täufer. Und dann lebte er als geheimnisvoller Prediger in der Wüste, als er auch so wie Jesus so um die 30 war, lebte er alleine in der Wüste zeitweise. Die Forscher haben auch so die Vermutung, dass er auch Kontakte hatte zu einer jüdischen Gruppe in Qumran am Toten Meer. Gab es eine Art Kloster, ein jüdisches Kloster, wo Leute lebten, die wirklich ganz intensiv beteten, die den Messias erwarteten und die Schriften studiert haben. Daher stammen auch die Schriftrollen von Qumran, ne, und ja, der Johannes hatte vielleicht Kontakte dazu, aber er war auch ein bisschen Eremit in der Wüste und trat dann nachher auf als Täufer am Jordan. Ja, wir selber wissen also nicht immer, was aus unseren Kindern einmal wird, aber Gott weiß es und Gott hat einen Plan. Für den Johannes den Täufer hatte Gott einen Plan, aber auch für jeden Menschen, ne, auch für unsere Kinder und Enkel hat Gott einen Plan. Und gleichzeitig lässt Gott auch einen großen Spielraum für eigene Entscheidungen. Ja, dann trat Johannes der Täufer auf. In Vers 77 heißt es, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Na, also der Johannes brachte nicht das Heil, er brachte aber Erkenntnis des Heils. Sie sollten erkennen, eben, dass sie Rettung brauchen und dass die Rettung durch Vergebung der Sünden kommt. Er brachte nicht selber die Rettung, sondern er brachte die Kunde von der Rettung und von dem kommenden Erlöser und machte auch klar, dass alle auch Umkehr und Vergebung brauchen. Zuerst war Johannes Prediger. Und in Matthäus 3, Vers 1 ist seine Predigt so nochmal ganz kurz zusammengefasst. In wenigen Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war der Kern der Botschaft des Johannes. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also auch in dem Jesus dann kommen würde als Messias. Mit ihm kommt das Reich Gottes zu uns. Dann war er auch der Täufer am Jordan und er hat getauft zur Vergebung der Sünden, eine Taufe der Buße. Aber das war noch nicht die christliche Taufe. Die christliche Taufe hat nicht nur eben die Versinnbildlichung der Vergebung der Sünden, sondern auch der Übereignung. In der Taufe wirst du Jesus Christus übereignet, sein Eigentum. Ne? Wirst verbunden auch mit dem Sterben und Auferstehen Jesu. Und der Name Jesu, ja, der Name des dreieinigen Gottes, wird über dem Täufling genannt. Bei der Taufe des Johannes war einfach so, ich bin ein Sünder, verzeih mir Gott, und dann wird er untergetaucht, und das war ein Bild für die Vergebung. Ne? Und das war eine vorbereitende Taufe. Übrigens, vielleicht wer das schon mal gelesen hat, in der Apostelgeschichte 19, da kommt der Apostel Paulus nach Ephesus und missioniert. Und da trifft er so eine kleine Gruppe, die glaubten eben, waren Nachfolger des Täufers Johannes. Auch da gab es Jünger noch. Ne? Und da fragte Paulus dann, na, woran glaubt ihr und wie seid ihr getauft? Ja, wir sind getauft, eben Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Dann sagte Paulus, ihr braucht aber die Taufe auf den Namen Jesu. Und dann wurden sie nochmal auf den Namen Jesu getauft und empfingen die christliche Taufe und damit auch dann den Heiligen Geist. Also da sieht man auch, dass die Taufe des Johannes noch nicht die christliche Taufe war. War eher so ein jüdisches Tauchbad. Das gab es ja auch in der jüdischen Tradition. Aber das nur so am Rande. Manche hielten den Johannes schon für den Messias. Der predigte wohl so gewaltig und so viele Leute strömten zum Jordan, dass sie dachten, das ist vielleicht schon der Messias. Und dann, bist du der Messias, fragten sie ihn. Und dann sagte Johannes, nein, nach mir kommt einer, da bin ich noch nicht mal würdig, ihm die Schuhe zu binden. Und der wird kommen. Der wird euch auch mit dem Geist taufen. Und dann kam er, Jesus, kam dann zum Jordan und ließ sich taufen, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Und dann dieses Wunder des Heiligen Geistes auf Jesus und die Stimme vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Und damit war eigentlich der Job des Johannes Täufers erledigt. Das war sein Hauptaufgabe. Er sollte Wegbereiter des Herrn sein. Aber er hat auch nach der Taufe noch so ein bisschen weitergemacht, indem er einfach verkündigt hat. Da ging Jesus dann am Jordan lang, da standen viele Leute und dann sagte er nur, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er hat also von sich weggewiesen auf Jesus. Und so sollte es auch jeder Pastor machen. Es geht nicht um mich, sondern ich weise auf ihn, auf Jesus. Und das hat auch Johannes der Täufer schon praktiziert. Weihnachten ein ganz wichtiges christliches Fest, aber Karfreitag ist doch das Zentrum. Dort ist die Zeitenwende vom Alten zum Neuen, vom Alten Bund zum Neuen Bund. Sozusagen ein neuer Schritt in der Heilsgeschichte, in der Ökonomie Gottes. Und seitdem gilt das, siehe das Lamm Gottes. Das gilt auch für uns, dass wir auf das Lamm Gottes schauen, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn wir an ihn glauben, haben wir Vergebung und ewiges Leben. Ja, und Weihnachten ist doch so wichtig. Ohne Weihnachten hätte es ja auch keinen Karfreitag gegeben. Ohne Weihnachten wäre Jesus ja nicht geboren. Also ist es auch wichtig. Und dann gibt es noch zwei Verse in diesem Lobgesang des Zacharias, die auch sehr adventlich sind. Vers 78 und 79, da heißt es, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Johannes also Wegbereiter des Messias. Er war nicht der Messias. Johannes, der auf das kommende Licht hingewiesen hat, aber er selber war nicht das Licht. Und die Bibel spricht in so verschiedenen Bildern auch von Jesus als dem Licht. Einmal gibt es das Bild des hellen Morgensterns, der aufleuchtet. Und das ist in unseren Breitengraden auch der Planet Venus, manchmal als heller Morgenstern, dann sieht man das so deutlich, der ist so überstrahlt alle Sterne und das ist der Morgenstern und der zeigt eben, bald ist Sonnenaufgang, ein Zeichen der Hoffnung. Und Jesus selber auch als das Licht der Welt, der aufgeht. Hier heißt es, uns wird besuchen der Aufgang aus der Höhe, nicht der Sonnenaufgang aus der Höhe, das aufgehende Licht wird uns besuchen. Und das finde ich ist auch so wunderbar ausgedrückt. Gott besucht uns, Gott kommt zu Besuch in seinem Sohn Jesus Christus und er gibt uns Licht und Orientierung. Aus welcher Motivation? Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, so heißt es hier in der Elberfelder Bibel, die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Also immer wenn ich das lese, wird mir ganz warm ums Herz. So ist unser Gott. Er kommt zu uns mit herzlicher Barmherzigkeit. Will uns besuchen und Barmherzigkeit bringen. Will uns besuchen und Licht scheinen zu lassen. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Ja, eine gute Botschaft. Also ich glaube, in unserer heutigen Zeit brauchen wir das mehr denn je. Gerade jetzt in Shutdown hier, Zeit mit Corona. Und wenn man die Nachrichten verfolgt, jagen ja Schreckensmeldungen immer wieder einander. Jetzt aus England schon, dass eine neue Mutation des Virus unterwegs ist, die noch ansteckender ist. Wo man auch noch nicht ganz genau weiß, wird der Impfstoff da helfen. Wahrscheinlich ja, aber man hat noch wenig Erfahrung damit. Aber der breitet sich jetzt in Südengland aus, ein der noch ansteckender ist, eine Mutation. Also manchmal denke ich auch, Mensch, sind wir jetzt schon hier so bei den Plagen, die in der Offenbarung des Johannes beschrieben werden. Wir haben das ja studiert im Bibelcafé, die Plagen und die sieben Siegel und Posaunen und was es alles gibt. Und auf jeden Fall ist das eine Prüfungszeit für die Erde. Und ich bin auch sehr in Kontakt mit Henning Dobers von der geistlichen Gemeindeerneuerung und auch Andreas Salzmann. Wir treffen uns ab und zu zum Gebet für Hanmünden. Und die geistliche Gemeindeerneuerung hat auch so ein Papier rausgegeben für ihre, die mit das unterstützen, wo auch dann gesagt wird, wir sehen die Corona-Krise als einen Ruf Gottes an die Menschheit zur Umkehr. Eine große Herausforderung. Das ist also nicht ein Zufall, sondern dass irgendwo auch unter der Zulassung Gottes was geschieht und wir Menschen werden geprüft und auch die Gemeinde Jesu wird hart geprüft. Uns ist so vieles genommen. Und wie werden wir aus dieser Corona-Zeit dann wieder hervorgehen? Werden viele Gemeinden sich halbiert haben? Was wird passieren? Wir wissen das nicht. Ich weiß nur auch, dass zum Beispiel auch selbst Gemeinden, die ganz viel im Internet anbieten, ganz viel Online-Gottesdienste, irgendwann haben die Leute davon auch die Nase voll. Da gehen die Klicks auch zurück, die Zahlen. Das merkt man auch schon, dass auch die digitalen Angebote irgendwann keinen mehr vom Hocker reißen. Und also es ist schon sehr dramatisch. Wie kann man das Gemeindeleben aufrechterhalten. Und eben, es geschieht eben nicht, dass die Menschen in Scharen Buße tun in dieser Zeit. Es geschieht nicht. Die neuesten Berichte, da kommt jetzt am Montag, glaube ich, kommt eine Doku, dass im Augenblick dann die Esoterikwelle wieder aufblüht. Ne, die Leute brauchen einen Halt. Ne, und dann gehen sie lieber zur Esoterik und zu den Querdenkern. Die machen jetzt alle eins. Querdenker, Esoterik und Rechtsradikale. Ne, die machen jetzt zusammen. Ne, und das ist die neue Ideologie. Und irgendwann beten wir wieder Wotan an vor den, und die heiligen Bäume. Ne, und das ist eher das, was im Augenblick läuft. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es ja, und sie taten nicht Buße, obwohl es ihnen so schlecht ging. Und sie taten nicht Buße. Ja, und so ist es auch weltweit. Ja, aber ich hoffe trotzdem auf Gottes Barmherzigkeit. Ne? Das gab ja auch immer wieder noch, es gab die spanische Grippe, es gab die Pest. Ne, und, gab's alles schon und doch gibt's uns immer noch. Ne, ich hoffe ja, dass wir noch Gnadenzeit haben und Gott uns wieder auf die Füße stellt. Aber das ganze nächste Jahr werden wir noch mit Corona zu tun haben, bis wir alle durchgeimpft sind. Ne, das sagen sie ja, das geht nicht so schnell. Das wird durchs ganze nächste Jahr gehen. Vielleicht können wir nächste Heiligabend dann ohne Maske wieder hier sitzen und Odo Fröhliche singen. Ne, das ist so die Perspektive. In einem Jahr können wir vielleicht wieder hier singen. Ja, und so lange müssen wir doch ziemlich die Zähne zusammenbeißen und treu sein, geduldig sein. Ne, und das Wort Gottes kann uns aber die Kraft geben, die Verheißung und die Erfüllung. Nicht, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Ne, aber auch das geschieht. Ich hab zwei Brüder, der eine ist Pastor, der andere ist ein Sucher, ein ewiger Sucher. Ne, aber er guckt ab und zu Bibel-TV. Ne, und dann denke ich mir, wow, ne, das ist doch toll. Ne, also und das gibt mehr, als man denkt, dass Leute dann doch mal rumzappen im Fernsehkanal und dann finden sie Bibel-TV oder Hope-Channel von den Adventisten und haben da auf einmal eine gute Botschaft. Ne, und das spricht sie an. Auch das gibt es. Und Internet, die Angebote werden wahrgenommen, ne, auch wenn es vielleicht manchmal weniger wird, weil es jetzt schon so lange so geht. Ja, Finsternis und Todesschatten, ne, dass wir die nicht vergessen, die in den Krankenhäusern liegen, aber auch in den Krankenhäusern arbeiten, ne, und an die Grenzen kommen. Pflegepersonal, Seniorenheime, natürlich Schulen, ne, vorderste Front, auch Kitas und so weiter. Das ist alles nicht einfach. Oder dass viele auch alleine zu Hause sitzen und irgendwie Depressionen kriegen, weil sie nicht mehr so viele soziale Kontakte haben wie vorher. Ne, also deswegen, der Shutdown, der macht was mit uns. Täuschen wir uns nicht. Ne, und bleiben wir am Wort Gottes und lassen wir uns vom Wort Gottes immer wieder trösten und irgendwie in Kontakt bleiben. Und solange wir Gottesdienst feiern dürfen, sollten wir Gottesdienst, Präsenzgottesdienste feiern und nicht in vorauseilendem Gehorsam irgendwie das abblasen. Solange es uns gesetzlich möglich ist, vom Gesetz her sollten wir Gottesdienste feiern, aber auch dann die Schutzmaßnahmen einhalten. Und deswegen auch wirklich meine Empfehlung für Heiligabend, auch zu gucken, dass ihr nicht wesentlich mehr seid als sonst. Ne? Und für den dritter, erster in Reinhardshagen, wenn ihr kommt, meldet euch an, ne? Dass wir so die Abstandssachen alles gut einhalten können. Dann fühlen wir uns sicher, nicht? Dann fühlen sich Leute auch bei uns wohl, weil wir diese Maßnahmen einhalten. Ja. Manchmal rufen wir in dieser Zeit, oh nein, ne, schon wieder so eine blöde Meldung im Fernsehen, im Radio, oh nein. Aber dann sollten wir immer auch ein O Herr anschließen. Ne, also wenn wir oh nein sagen, dann auch hinterher beten, oh Herr. Ne, das sollten wir uns zu einer heiligen Gewohnheit machen und uns durch das Wort Gottes auch immer wieder stärken lassen. Amen.